Moin und herzlich willkommen zur Stony Friday Movie Night Folge Nummer 22.
Schönen guten Tag.
Hallo. Na, wie sieht's aus?
Bestens.
Bestens.
Es ist zwar jetzt wieder ein bisschen wärmer geworden, als ich das mag, aber der Herbst ist unaufhaltsam. Ich freue mich auf die schönste Jahreszeit des Jahres und ja, verdränge, dass Sonntag ist und eine Arbeitswoche wieder losgeht.
Ja, ich freue mich da auch schon drauf. Ich freue mich schon auf Grünkohl.
Stimmt. Ich habe letzt bei meiner Lieblingsheimatschlachterei, sage ich mal, wo ich schon als kleiner Butschi damals immer schön die extra Mortadella-Scheibe abgeschnitten gekriegt habe. Umsonst natürlich. Wenn meine Eltern einkaufen waren, die verkaufen Grünkohl, Lapskaus und auch Knipp in Dosen, so 480 Gramm Dosen für ungefähr einen Fünfer. Ich wohne ja leider nicht mehr in der Gegend, aber ich werde mir jetzt, glaube ich, demnächst da mal mich ein bisschen eindecken. Ich esse ja eigentlich kein Fleisch, nur so meine Oldschool-Lieblingsgerichte gönne ich mir ein paar Mal im Jahr und hier und da noch eine andere Ausnahme, aber in der Winterjahreszeit hat man da natürlich deutlich mehr Bock drauf als im Sommer. Jo. Freue ich mich schon richtig drauf. Jo. Guck mal, sind wir schon wieder beim Essen. Eigentlich,
sind schon wieder beim Essen.
Wir machen was falsch. Wir machen eigentlich einen Essens-Podcast. Wir haben es nur noch nicht gemerkt.
Ja, heute haben wir eine Menge auf dem Schirm.
Echt?
Ja, wir haben ja erstmal, wie man ja schon lesen kann, Strange Wilderness geguckt.
Jo.
Dann kann ich noch von meinem Frühlingsrollenprojekt erzählen.
Ach ja, stimmt.
Das haben ja ein paar Twitter-User vielleicht schon gesehen. Dann
ja, stimmt.
Gibt es natürlich noch das ein oder andere, was ich noch so geguckt habe oder vielleicht was du auch noch so geguckt hast.
Na, mal gucken. Ich glaube, ich war nicht so tätig.
Und als erstes muss ich mich noch für letzte Folge korrigieren. Moritz bleibt treu, spielt natürlich nicht in die Welle mit. Das war Jürgen Vogel. Wie auch immer ich das verwechselt habe.
Klar, jetzt wo du es sagst, hat man es auch irgendwie direkt vor Augen.
Ist mir im Nachhinein noch eingefallen. Da dachte ich, huch, hoppla.
Ja, nee, stimmt. Ist mir aber in dem Moment auch nicht aufgefallen.
Naja.
Ja, wir haben Strange Wilderness geguckt und das war doch endlich mal wieder ein richtiger Guckgenuss. Es geht schon mit der Tatsache los, dass der Film 80 Minuten geht. Da schlägt mein Herz doch höher, keine unnötige Zeit verschwenden. Und dir ging es diesmal auch so, ne? Aber bei dir womöglich aus anderen Gründen, ich weiß es nicht.
Was meinst du mit ging genauso?
Naja, du hast dich auch gefreut, dass der 80 Minuten ging. Ich vermute jetzt mal, wir haben ja noch nicht vorher darüber gesprochen, aber ich vermute mal, weil du ihn scheiße fandest.
Warst du froh, dass das kurz gar ging. Nicht. Aber ich fand es auch eine angenehme Gucklänge, den man, wir haben ja jetzt hier gerade einen Sonntag, wo wir immer aufnehmen. Und das war so ein schöner Sonntagvormittagsfilm, den man sich mal eben schnell zwischen zwei Brötchenhälften nochmal dazwischen reingucken kann. Schön Fastfood-Movie.
Auf jeden Fall. Ein fluffiges kleines Erlebnis für zwischendurch.
Jo.
Aus dem Jahre 2008 ist schon ein bisschen her. Ich habe ihn damals relativ zügig, sobald er in einer, gab es tatsächlich da noch Videothek vorhanden war, ist er mir irgendwann mal in die Hände gefallen, also per Zufall. Das war 2009, muss das gewesen sein. Der gute Film hat 20 Millionen gekostet und nicht mal 7 Millionen eingespielt.
Ja, das war ziemlich auf Flop.
Die Meinung der Allgemeinheit über diesen Film ist also damit wahrscheinlich schon fast ausreichend eingeführt.
Ja, der hat sehr schlechte Kritiken gekriegt.
Ja. Regisseur Fred Wolf, Hauptdarsteller Steve Zahn, ich spreche den Nachnamen mal deutsch aus, Alan Covert, Jonah Hill, die Namen kennt man auf jeden Fall und
sozusagen
das besetzungstechnische Highlight Robert Patrick.
Kennst ja. Also die ganzen Hauptdarsteller, die kannte ich nicht außer Jonah Hill.
Kevin Heffernan kennst du auch.
Das war
also
der,
vom Sehen zumindest.
Whittaker, ne, in dem Film.
Ja, genau.
Nee,
zum Beispiel Super Troopers.
Habe ich auch noch nicht gesehen.
Alter Schwede. Nee. Das für Amateuren muss ich haben. Ja. Nein, Quatsch. Also Besetzung ist, sage ich mal, eher so der amerikanische B-Comedy-Markt und Robert Patrick. Der ist natürlich ein Highlight.
Der T-1000.
Der T-1000 im Urwald in diesem Fall. Aber da kommen wir noch zu, will ich jetzt gar nicht zu viel vorausschicken.
Der spielt öfter mal in so Klamauk-Filmen mit, ne? Bei Wayne's World war der auch dabei.
Stimmt.
Bei Wayne's World 1, ja. Finde ich irgendwie lustig, vielleicht, dass er sowas
macht. Hat er ein Fable mitmacht. Für.
Ja.
Oder er muss ab und an die Kasse aufbessern, aber keine Ahnung.
Boah, ich glaube, der hat ausgesorgt mit Terminator 2.
Du weißt ja nicht, was der so ausgibt.
Das weiß ich auch nicht.
Vielleicht ist er ja, naja, egal. Wollen wir nicht spekulieren, aber auf jeden Fall spielt er hier mit. Und ich muss, das kann man vielleicht schon mal sagen, kommen wir noch im Detail zu, aber was er hier spielt, fand ich auch recht lustig.
Jo.
War auf jeden Fall eine Bereicherung.
Wir können auch erwähnen, das ist eine Happy Madison Produktion.
Stimmt, der gute Herr Sandler, Adam Sandler, hat seine Finger mit im Spiel. Ja,
Produzent, ne?
Ich muss sagen, ich bin jetzt von Adam Sandler nicht direkt, also er hat ziemlich viel Scheiße gemacht.
Ja.
Aber auch hier und da ein paar Perlen produziert, jedenfalls in meinen Augen. Also bei Adam Sandler bin ich immer so, ja, okay, zeig her. Kann in die eine Richtung gehen, kann in die andere Richtung gehen. Ich bin auf jeden Fall dabei erstmal.
Ja, Happy Gilmore fand ich cool. Das ist ja der erste Film in der Produktionsfirma. Aber so die neuen Sachen.
Na, er hat jetzt die letzten Jahre mit Netflix ein bisschen was gemacht. Oder ich glaube, nagelt man mich jetzt nicht drauf fest, aber mehr oder weniger exklusiv für Netflix oder so. Ein Film, wo er einen komplett missratenen Vater spielt, der als, das sieht die Grundstory schon so bescheuert, der irgendwie als Jugendlicher einen Pornostar quasi beglückt hat und dadurch dann viel zu früh Vater geworden ist und fast genauso alt ist wie sein Sohn sozusagen. Und ja, man kann sich schon denken, da kommt allerlei so Verwicklungskram zusammen. Den habe ich zum Beispiel ganz genossen. Ist klar, man darf hier an solche Filme nicht mit falschen Erwartungen rangehen, ne?
Ja, ich finde auch, wenn man weiß, dass das ein Happy Madison-Film ist, dann kann man ungefähr sich vorstellen, was da auf einen zukommt.
Deswegen habe ich dich ja vorher extra gewarnt, guck diesen Film bitte nicht mit falschen Erwartungen. Es ist kompletter Klamauk. Wirklich, das können auch, gilt natürlich für alle, die jetzt zuhören, die in Erwägung ziehen, den zu gucken. Guckt euch den nicht in der Erwartung an, hier einen, ja, guten Film im klassischen Sinne anzuschauen, sondern ihr habt es hier mit Klamauk der untersten Schublade. Aber das in kompletter Stringenz, würde ich mal sagen, bis zum bitteren Ende durchgezogen,
ja,
zu tun. Wenn man da Bock drauf hat, kann man diesen Film auf jeden Fall empfehlen. Aber so weit sind wir noch nicht. Ja, willst du uns eine kleine schnaufische Zusammenfassung liefern, klassischerweise?
So eine ganz kleine. Die sehr gut. Krieg wohin. Also Strange Wilderness ist in dem Film der Name einer fiktiven Tierdoku-Reihe. Ursprünglich von dem Vater des Hauptdarstellers, des Hauptcharakters Peter, aus dem Leben gerufen. Der ist aber gestorben und der Peter übernimmt da jetzt die Rolle mit ein paar Kollegen und natürlich so schlecht, wie man es nur irgendwie machen kann.
Ja, man muss sagen, Peter und seine Kollegen sind einfach verpeilte Kiffköpfe, ne?
Ja.
So ist es dargestellt, so verpeilte Hippie, Halb-Hippie-Kiff-Typen größtenteils jedenfalls.
Wobei ja eigentlich der eine nur mehr oder weniger der Kiffer ist, der mit den langen Haaren.
Also die Hauptfigur und hier Fred sind auch in diversen Szenen am Rauchen. Also ich habe die jetzt für mich alle so in die Ecke einfach abgespeichert.
Oh.
Aber du hast recht, Junior ist natürlich scheinbar der Überflieger auf der Ebene.
Ja, also ich habe die Gruppe für mich nicht als Kiffergruppe abgespeichert. Eigentlich nur den Junior.
Naja, dann musst du nochmal genau hingucken.
Okay, also dass da ein, zwei Szenen noch drin waren, wo die anderen auch was geraucht haben, das ist mir schon aufgefallen, aber ja, okay. Alles war ja so beiläufig. Naja, die haben ein Meeting mit Mr. Lawson, dem Chef vom Sender, der da androht, dass die Serie abgesetzt wird, weil die so dilettantisch und beschissen ist.
Oh Mann. Und das Geilste, erzähl erstmal weiter.
Ja. Ja, aber die kommen dann aber auf die Idee, den Bigfoot zu suchen und damit dann nochmal richtig geile Aufnahmen da zu präsentieren und die Sendung zu retten.
Ja.
Die casten dann noch einen, der noch der Gruppe dazukommt, den Whittaker, der Kevin Heffernan hieß er, ne? Anfangs erwähnten. der ehemalige Kfz-Mechaniker, der überhaupt nichts mit Tieren zu tun hat, irgendwie gefühlt noch nie ein Tier gesehen hat. Aber den nehmen sie. Ja, und dann geht der Roadtrip los. Erster Zwischenfall ist dann so eine Horde, wollte ich gerade sagen. Seelöwen, wie heißt denn das? Nicht Horde.
Rudel.
Seelöwen. Die da auf der Reise sehen und denken, oh, da können wir mal anhalten, können wir schon mal gucken.
Naja, der Plan ist halt, dass sie sozusagen auf dem Weg zu Bigfoot noch irgendwie mehrere Folgen also am Wegesrand produzieren, um halt die Show zu retten auch.
Ja. Ne? Genau. Dann landen die zwei von denen im Krankenhaus, weil die da irgendwie, oh, die treffen da so, wie treffen die da nochmal?
Warte mal. Was?
Bin ich schon zu weit?
Erstmal wird bei den Seelöwen der eine von denen vom Hai angegriffen. Deswegen fahren sie zum Krankenhaus.
Ach ja, stimmt,
dort, so war das. Dort warten sie auf ihn draußen und legen sich mit so Klischee-Latino-Gangstern an. Und deswegen müssen sie dann selber zum Zahnarzt, weil der ihnen mit der Lowrider-Funktion seiner Karre die Zähne ausschlägt.
Also, das stimmt, so war das. Ja, das mit dem Lowrider, das hatte ich noch auch gerade im Kopf. Ja. Der eine klaut dann eine Flasche Lachgas aus dem Krankenhaus, weil die Hoffnung haben, das auch zu verkaufen und da ein bisschen Kohle mitzumachen. Weil
die brauchen, zufällig $1,000 wert ist. Genau die Summe, die sie brauchen, um die Karte für Bigfoot zu kaufen. Mhm.
Aber, also
die Karte, die ihn verrät, wie man hinkommt.
Ja. Aber irgendwie ist da ein Leck in der Flasche und die ziehen sich das dann während der Fahrt schön rein, bis die Flasche alle ist. Jo. Fahren dann trotzdem weiter zu Bill, der die Karte hat, aber
ein alter Freund von seinem Vater.
Ja, der hat die Karte schon verkauft an jemand anderem.
An ihre große Konkurrenz, ne? An diesen sozusagen den professionellen Wildtierfilmmacher Pierce. Sozusagen ihr Pearson, ihr Erzfeind sozusagen.
Jo. Aber der kann dann noch eine Kopie anfertigen von der Karte, weil er da so Kameras aufgehangen hat, wo die Karte dann auch mal reingehalten wird und gibt ihm dann die Kopie von der Karte. Jo. Und der Bill ist dann auch noch bedacht, dass die das schaffen, den Bigfoot zuerst zu finden, weil der andere hier, was, Pearson? Der haben die da auch noch gesehen auf der Kamera, wie der da mit seiner Frau gevögelt hat.
Jo.
Dann geht's weiter nach Ecuador. Da treffen die auf Dick. Der soll die zu einem bekannten Spurenleser finden. Gas, wie hieß er nochmal? Da geht's schon wieder. Das war
Gus Hayden.
Gus Hayden, genau. In den Dschungel. Da führt
genau,
er die hin.
Und weil Bigfoot ist angeblich in Ecuador, in der Höhle.
Ja. Und der gute Gus Hayden, das ist dann der Terminator.
Du hast noch ein bisschen die Truthahn-Geschichte vergessen.
Ach stimmt, das kommt ja auch noch. Ja.
Bestens durch. Also sie haben ja kein Geld mehr und brauchen natürlich für die Reise doch noch ein bisschen Geld. Und glücklicherweise fängt sich Peter, der geht nochmal, bevor sie losfahren wollen, zum Pinkeln im Wald und wird dabei von einem Truthahn angegriffen, der seinen Penis verschluckt. Und sie bringen ihn dann zum Arzt, wo sich herausstellt, also der Truthahn lebt noch und hält sich sozusagen fest. Er stellt sich heraus, dass der Truthahn Teil einer Studie ist und eine Belohnung auf den ausgesetzt war, weil er verloren ist, sodass sie da auf dem Wege noch an $5,000 bekommen, die dann ihre Reise finanziert.
Jo. Genau. Ja, die treffen dann Gus Hayden im Dschungel, der Terminator.
Robert Patrick. Jung und frisch, ganz gut trainiert.
Ja. Naja, ja. Weiß gar nicht, der war da ja auch schon ein bisschen älter, ne?
Ja, aber ich habe den, ich weiß es leider gar nicht mehr in welchem Kontext, aber ich habe den vor kurzem, glaube ich, nochmal relativ aktuell gesehen und habe gedacht, oh, da ist er doch auch ein bisschen älter geworden.
Ja. Ja, man kennt
die gleiche Diskussion wie bei Moritz Bleibtreu.
Er ist halt so präsent aus Terminator 2, ne?
Und er ist bleibt ja auch für immer schon, ein Roboter.
Ja. Da muss man auch bedenken, dass er auch Anfang 90er ist. Naja, Gus Hayden, am nächsten Morgen ist er weg mit samt Equipment und Cheryl, auch einer aus der Gruppe, ist auch weg. Finden sie dann aber später im Dschungel wieder, also Cheryl finden sie wieder. Und die hat auch die Karte dabei.
Richtig, die hat Gus Hayden die Karte durch eine sexuelle Gefälligkeit, wie angedeutet wird, abgeluchst.
Jo. Dann, jetzt muss ich mir eben, wie war das dann noch? Dann ging das,
Haben sie Dick verloren.
Genau, Dick haben sie verloren. Der wurde
durch Piranha-Befall.
Piranhas gefressen. Und die Piranhas haben sie dann auch gefressen, bis denen aufgefallen
bis sie gemerkt
ist,
haben.
Wir fressen Dick in den Piranhas. Ganz komische Szene. Dann finden die Pearson im Dschungel, ja, zweigeteilt, überfallen von Kongo-Pygmäen.
Ja.
Aber die reißen sich dann die ganzen Kameras unter den Nagel und gehen weiter auf die Bigfoot-Expedition, bis die dann schließlich zu der Höhle gelangen, wo der drin sein soll. Und da kommt dann die große Ansprache von Peter, dass sie ihn gefunden haben. Und im Hintergrund kommt der Bigfoot da schon raus und die knallen ihn
und
einfach.
Reckt und streckt sich so, als wäre es morgens. Ja. Oh. Und sie erschrecken sich.
Ja, zücken alle
ihre zu ballern.
Knarren. Und ballern alles in den Reihen, was sie haben. das versuchen die dann später als Selbstmord aussehen zu lassen und präsentieren die Aufnahmen dann Mr. Lawson. So richtig geil gemacht, wie die da dann also Strick gehangen haben mit den Schusswunden.
Oh Gott, so geil.
Das ist natürlich alles für die Katz und dann bricht da ein riesen Streit aus und alle prügeln sich da im Büro. Und ein Jahr später, dann raufen sie nochmal zusammen und drehen dann einen Hai-Bericht nochmal, weil das ist jetzt der neueste Shit. Menschen, die vom Hai gefressen werden.
Naja, eigentlich drehen sie es, eigentlich ist es ja andersrum. Sie zeigen ja, wie sie sich an dem Hai, der ihren Kollegen ganz am Anfang gefressen hatte oder angegriffen hatte, wie sie sich an ihm rächen, indem sie ihn mit einem Steak an einen Pier locken, warten, bis er hochspringt und sie ihm dann gemeinschaftlich ins Maul brechen, sage ich mal.
Ja.
Also sie zeigen eine Hai-Attacke, aber halt im Sinne von, wir haben den Hai attackiert. Ja, und dann ist die Sendung gerettet, weil Pierce auch tot ist.
Jo.
Sie kriegen ihren alten Sendeplatz wieder, der ihnen von Pierce abgeluchst worden war.
Um 3.
Und alles ist gut. Perfektes Happy End, wie man sich das nur wünschen kann.
Beste Fernsehzeit um 3 Uhr nachts.
Ja.
König der Tierdokus.
Ja. Richtig. Und zwischendrin sind immer eingesprengselt so alte, ich schätze von der Bildoptik her würde ich sagen 70er. Das passt auch, wie der Vater präsentiert wurde von dem Pete. Ne? 70er Tieraufnahmen eingespielt, die von Frank Zahn kommentiert werden. Und das ist auch einer der Highlights für mich des Films, weil diese Kommentierungen natürlich kompletter Bullshit sind.
Ja.
Braunbären sind braun.
Was wird
ehrlich,
die
fressen Braunbären 20 Millionen Lachse. Braunbären werden von Lachsen weniger gefressen. Oder der Hai, der vorbeischwimmt, wo dann einfach nur so getan wird, als würde man die Geräusche von seinem Lachen machen, weil der so ein offenes Maul hat. Ach ja, wollte ich jetzt nur noch mal erwähnt haben, weil das vorkommt, aber irgendwie mit der Story dann natürlich nur so halb verknüpft ist eigentlich. Ja,
das unterstreicht einfach die Machart, wie die Strange Wilderness aufziehen.
Mit kompletter Inkompetenz auf jeder Ebene.
Ich habe gelesen, dass einige von diesen Tiersequenzen, die da eingespeist worden sind, dass die von Gesichter des Todes kommen.
Oh, weiß nicht, ob du interessant.
Das noch kennst.
Ja, leider.
Wäre mir aber auch nicht aufgefallen.
Ich habe noch was rausgefunden, was einem, wenn man jetzt so wie ich bei Prime geguckt hat, auch nicht auffallen wird, weil es mal wieder, ich muss sagen, weiterhin dickes Anti-Lob an Amazon Prime, mal wieder nur eine deutsche Tonspur gibt. Und zwar kommt in einer Szene relativ am Anfang ein Helikopter vom Park Ranger Service vor, der die ganze Chaotenbande da aus dem Wald vertreibt, weil dieser illegal Film. Und die Stimme, die sie da vertreibt aus dem Helikopter, also man sieht niemanden, sondern nur so eine Lautsprecherstimme, das ist Seth Rogen.
Ja, Das habe ich auch nur gelesen, dass es Seth Rogen ist, weil er in den Credits auftaucht. Ich habe den auch auf Deutsch gesehen.
Ja, bisschen schade. Das hätte ich mir gerne nochmal im Original angehört, aber gut.
Ja.
Einfach Prime abbestellen, dann merken die das irgendwann vielleicht. Hm. Ich kann es nicht abbestellen, dann können wir keine Filme mehr besprechen. Ihr müsst das machen. Ja, also das ist ungefähr der Inhalt. Wir haben es eigentlich zu tun, ja, ich würde sagen, mit einem im weitesten Sinne Roadtrip-Charakter auf jeden Fall, auch vom Film her. Es kommt ein Roadtrip drin vor, es kommen Kiffer drin vor, es kommt Bigfoot drin vor, also ich weiß nicht, das ist, als hätte jemand den Film extra für mich geschrieben. musiktechnisch wird Rock, klassischer Rock zum Teil 60er Sachen, zum Teil auch Punk-Rock-mäßiges gespielt, wenn ich mich recht erinnere. Ne?
Mhm.
Fand ich eigentlich auch ganz okay, ganz gut. Zum Teil sogar ganz cool.
Ja, ich fand den Soundtrack auch gut.
Und ansonsten gab es jetzt von meiner Seite so zur Produktion nicht so viel zu bemerken, aber wie gesagt, ich kenne mich da auch nicht so gut aus. War, denke ich mal, technisch durchaus nicht schlecht gemachter Film.
Die Produktion fand ich 1A sogar.
So. Also mir ist jetzt nichts aufgefallen. Der Bigfoot sah natürlich albern aus, der Truthahn sah albern aus, aber das war, glaube ich, auch so ein bisschen gewollt. Ne? Also das sollte halt so den Schmanz-Style unterstreichen.
Aber sonst so das Setting und auch die Naturaufnahmen, die fand ich schon echt cool.
No.
Ich fand sowieso, dass er eine angenehme Stimmung hatte. So eine richtig gute Laune-Stimmung.
Und man hat ja auch zwischendurch auch immer, auch hier und da, Footage aus den 60ern, 60ern, 70ern gesehen. 70er wohl eher, die nicht nur Tiere waren, lustigerweise.
Weiß ich gar nicht mehr. Was meinst du?
Also zum Beispiel die Szene, wo bei der Friedensdemo jemand gebrannt hat.
Ach ja.
Irgendwie, glaube ich, ein, zwei Straßenzüge einfach. Keine Ahnung, warum. Also eine Straße mit Autos, die langfahren und so. Und das Ganze, was man so an Außensachen sieht, was nicht Wildnis sein soll, ist eigentlich fast alles Kalifornien. So fürs Setting, dass man sich das vorstellen kann. Also es hat so ein bisschen tatsächlich so eine lockere Sunny-Stimmung, sage ich mal. Ne?
Ja.
Perfekt eigentlich zum Thema oder zur Art des Films.
Ja.
Passend. Ach ja. So. Was gibst du diesem Film zu sagen? Ich finde ihn geil.
Ja, also ich kann im Großen und Ganzen auch die ganzen negativen Kritiken nicht so ganz zustimmen.
Also da gibt es andere Komödien so oft in der ähnlichen Ecke, sage ich mal, die tausendmal schlechter sind, weil sie einfach viel unkreativer sind. Ich finde, dieser Film hat wirklich durchaus lustige, kreative Gags auch. Nicht nur, aber immer wieder. So viele geile, dumme Sprüche. Diese rasiermesserscharfen Zähne waren scharfriese Rasiermesser.
Ich fand das auch Öl einfach,
ist so dick, ich gebe ein bisschen Wasser dazu. Das hat fast schon so ein bisschen Cheech and Chong Charakter für mich gehabt.
Ich fand auch einfach die Story interessant. Das war auch mal was Neues, dass man so diese Tierfilm-Dokus so auf die Schippe nimmt.
Und man muss sagen, die Story hatte auch hier und da tatsächlich ein paar gute Einfälle. Zum Beispiel, nur ein Beispiel. Der Typ, von dem sie die Karte bekommen sollten, der alte Freund von Pete's Vater, der hat sie dann ja sozusagen früher als vereinbart schon verkauft und als sie ankommen, sind sie dementsprechend erstmal niedergeschlagen und sie fragen ihn, warum hast du das gemacht? Er hat gesagt, ich brauche das Geld für die Pillen, also jetzt sozusagen ne, so Pillensucht, gegen die Paranoia. Denkt man erstmal, ja okay. Dann wird daraus aber tatsächlich noch was gemacht, was handlungsrelevant ist, nämlich dadurch, dass er diese Paranoia hat, hat er eben sein ganzes Grundstück, der ist sozusagen so ein Redneck da irgendwo in der Wildnis, alles voller Waffen und Kameras, alles abgefilmt. Und nur weil das der Fall ist, kommen sie sozusagen noch eine zweite Chance, weil sie eben auf diesen Abfilmungen in irgendeinem Frame die Karte sehen können und das entsprechend ausdrucken können. Ja. Weißt du, also solche Kleinigkeiten, das ist schon für mich eigentlich so vom Mitdenken her und von wie viel Liebe stecke ich so in die Story, ist das eigentlich schon mehr als bei vielen Komödien vergleichbaren Kalibers, sage ich mal.
Ja, das stimmt. Das ist schon intelligent verknüpft, solche Stellen.
Halbwegs. Ach, so viele geile Sprüche. Ich habe mir ein paar notiert, als sie darüber reden, wie gefährlich das da in dem Dschungel ist. Da sagt Robert Patrick, der übrigens ein Vietnam-Veteran spielt, der die ganze Zeit irgendwelche mega abgefahrenen Stories erzählt, sagt, der Tod ist dort so alltäglich wie Unterhose wechseln. Ich dachte, der Dschungel sei so dicht, das Dach ist ziemlich undicht, als es regnet.
Also
seit langem sind Tiere als Tiere bekannt. Man hat sie beschrieben als dumm, feige, animalische, bescheuerte, niedere Wesen. Also ich weiß nicht, da bin ich dabei.
Ja, sowas ist mir nicht so hängen geblieben. Also ich hab mir
Smokey the Bear sagt, mach die Wasserpfeife aus. Waldbrandgefahr. Naja, ich habe es mir extra jetzt auch aufgeschrieben, ne, weil ich das, weil ich den Film schon kannte und wusste, da sind richtig viele solcher einfach komplett bescheuerten Sprüche drin. Und die schaffe ich nicht mehr sonst zu merken. Ach, oder als von Jack Nicholson die Rede ist und einer der Gruppe sagt, er weiß, wo er wohnt, sagt er, ich kenne ein paar Typen, die schmeißen immer mit seinen Mülltonnen rum, wenn sie von Neid durchdrehen. Ich weiß nicht, das ist einfach, ja, dieser bestimmte Stil an kompletter Beklopptheit, sage ich mal. Ja, den mag ich halt einfach. Ne? Ist für mich einfach wie der verflucht schwere Apparello so ungefähr.
Ja.
Von Cheech und Chong.
Ja. Also kann ich schon ein bisschen zustimmen. Aber ja, ist bei mir jetzt einfach nicht so hängen geblieben. Ich fand, der hatte so ein. Nee, das, da kommst du nämlich auch dazu. Ja, gut, die Bigfoot-Szene, die war schon ganz gut. Das würde ich tatsächlich als meine Lieblingsszene betiteln. Ich habe während des Films immer gedacht, das ist wie so ein konstanter Teppich aus mittleren guten bis schlechten Witzen. Also das hat mich nicht genervt, die Witze, weil das war einfach so ein durchgehendes Level. Aber ich fand jetzt auch nichts da herausragend lustig oder herausragend geil.
Okay.
Aber die Masse an sich hat dann doch den Entertainment-Faktor angehoben, so.
Okay, das, aber ja, gut, ich sehe es ein, weil bei mir ist es tatsächlich so, dass diese Humorart dumme Sprüche bei mir irgendwie einen besonderen Platz im Herzen hat und ich das immer höher bewerte als Otto Normalbürger, sage ich mal. Von daher kann ich das gut verstehen. Aber wenn man auf diese Art von Humor einfach, der auf dämlichen Sprüchen mit so kleinen Twists und ja, einfach so einem skurrilen Charakter steht, dann hat man hier nicht nur einen Teppich, sondern dann hat man hier eigentlich echt eine relativ hohe Dichte an Genussmaterial, sag ich mal. Aber ich verstehe schon, und das gilt wahrscheinlich auch für die meisten, die da nicht so sehr drauf abziehen mit ihrem Humor, dann ist es halt einfach tatsächlich so ein Gag-Teppich, das kann man schon sagen, der mal ein bisschen nach oben ausschlägt und mal ein bisschen nach unten ausschlägt.
Jo. Was gibt's noch?
Zum Thema Lieblingsszene muss ich sagen, aus dem gleichen Grund kann ich hier keine benennen. Aber halt nicht, weil es keine Kandidaten gäbe, sondern weil ich mich wirklich nicht entscheiden könnte.
Okay.
Also ich finde die Szene am Lagerfeuer mit Robert Patrick ziemlich lustig. Ich finde die Bigfoot kommt aus der Höhle-Szene extremst lustig. Ich finde die, wir tun so, als hätte Bigfoot sich selbst aufgehangen, Szene extremst lustig. Ich finde die Szene, wie Pete versucht, die stereotypen Latino-Gangster zu beruhigen, indem er mit seinem mexikanischen Akzent spricht, extrem lustig, was natürlich nicht so gut ankommt. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich finde vieles einfach sehr, sehr lustig. Und von daher sage ich jetzt einfach mal, meine Lieblingsszene ist der Film selbst.
So. Ja, ich fand Jonah Hill fand ich auch gut. Auch die,
ja,
die Screenteil. Immer wenn er auch irgendwie eine Gitarre in der Hand hatte, den Quatsch, den er da gesungen hat.
Oder mit seinem kleinen, er hat immer so einen kleinen Elektroschocker in der Hand, womit er die Leute schockt, wenn sie gerade irgendwas Ernstes gesagt haben. Junior mit den auftätowierten Augen, damit er pennen kann, ohne dass es jemand merkt, ist natürlich auch nicht schlecht. Sieht übrigens ganz cool aus, finde ich. Sollte man mal drüber nachdenken. Ach ja. Bei mir kommt natürlich auch noch die ohnehin schon vorhandene Liebe zum Thema Bigfoot hinzu. Dass ich das auch ganz cool finde, da mal ja, ich sag mal so, bei vergleichbaren Filmen ist meist die Story, vor allem wenn sie so ins Roadtrip-mäßige geht, auch irgendwie verknüpft mit, ja, wir müssen Geld auftreiben oder Drogen auftreiben oder Geld zurückgeben, ne, oder irgendwie so, sonst tut uns irgendwer was, solche Sachen. Das hat man halt schon, finde ich jetzt nicht per se schlecht oder so, aber das hat man halt schon eine Milliarde Mal gesehen. Aber die Idee, dass eine komplett verpeilte Truppe von Tierfilmern Bigfoot finden will, also komm, bitte. Ne? Die ist einfach gut.
Ja. Ja, die Idee finde ich auch gut.
Oh, die Idee ist auf einem Niveau gut, auf dem sie dann auch abgeliefert haben, nämlich halt dem kompletten Klamauk-Niveau.
Jupp. Ah. Sticht, so finde ich, auch ein bisschen aus der Happy Madison, aus dem Bereich irgendwie so ein bisschen raus. Also andere Filme mit dem Label, die verknüpfe ich eher mit, ja, weiß ich auch nicht, zu flach oder zu dumm oder zu kitschig auch oft.
Ja, was aber, wo man, finde ich, ein bisschen Ähnlichkeit sehen kann, ist so die Skurrilität, ja, also so schon. Der Mut, auch ungewöhnliche Ideen anzugehen. Also ich denke jetzt zum Beispiel hier an den Sohan-Film, wo ich auch schon denke, die Grundidee ist eigentlich schon mega strange.
Ah, den fand ich
strange. Ich finde den also auch nicht super gut, aber ich meine nur, das ist so eine gewisse Ähnlichkeit, die ich da noch finden würde.
Ja.
Aber sonst stimme ich dir dazu.
Was haben die denn also die so Ähnlichkeiten, gemacht? Die er hat, das sind für mich auch die guten Ähnlichkeiten. Also ich würde auch sagen, stimmt, dass Leute, die mit den Happy Madison-Filmen nicht viel anfangen können, dass sie sich Strange Wilderness ruhig angucken können, weil den ja, finde ich da positiv.
Ja. Und Leute, die hier, der Kevin Heffernan gehört ja zu dieser Comedy-Truppe, sag ich mal, die sich, oder falls es die überhaupt noch gibt, weiß ich gar nicht, Broken Lizard nennt man die oder haben die sich genannt. Die haben eben auch Super Troopers gemacht zum Beispiel. Die haben auch Bierfest gemacht, wobei ich den nicht so wirklich gut fand. Aber als kleiner Tipp für Leute, die vielleicht, sag ich mal, mit Broken Lizard Kram was anfangen können, so ähnlich wie Happy Madison, für die ist Strange Wilderness, denke ich, auf jeden Fall ein Versuch wert. Ich finde auch, ehrlich gesagt, ich finde Steve Zahn ziemlich lustig. Weiß ich auch nicht, warum. Irgendwie gefällt er mir einfach. Kann ich nicht näher das begründen.
Ist der Hauptdarsteller, ne?
Ja, genau. Er hat eine lustige Mimik, aber irgendwie ist es nicht zu übertrieben. Also es ist irgendwie, für mich trifft er da den richtigen Nerv, sag ich mal, oder den richtigen Level an Albernheit. Kann man ja auch leicht zu sehr übertreiben, sowas, ne?
Ja.
Das ist natürlich jetzt, wenn man es nicht im Original gesehen hat, auch kann man es nicht ganz so gut einschätzen. Die Stimme spielt ja auch eine große Rolle. Aber auch da dann an der Stelle kann ich zwar zum Original nichts sagen, aber fand ich dann auch nicht schlecht synchronisiert. Habe ich auch schon schlechtere Filme gesehen, wo das irgendwie nicht so richtig hingehauen hat. Also ich meine, Stichwort, darauf werde ich wahrscheinlich noch eine Milliarde Mal verweisen, ist natürlich Harold und Kumar.
Ja.
Ja. Musik hatten wir, Lieblingsszene gibt's bei dir nicht so richtig, bei mir auch nicht.
Ja, das ganze Produktionsdesign kann man, finde ich, nichts Negatives zu sagen. Das ist alles solide bis übersolide.
Dieser geile, verrostete Dreiachser, mit dem sie da rumfahren.
Der sah eigentlich voll chillig aus.
Wo dann direkt die Satellitenschüsse abreißt, weil sie einfach, ja, es ist einfach eine komplette Chaotentruppe, ne?
Ja.
Ja, und so ein Wagen sieht aus, als könnte man sich da drin ein bisschen gut gehen lassen, aber ich stelle es mir als Fahrer ein bisschen stressig vor, ehrlich gesagt.
Weil das so groß ist?
Alter, das Ding ist ja so groß wie ein LKW.
Ja,
wie
ein Bus, ne?
Also, weiß nicht, hätte ich keinen Bock, mit Leute mit durch die Gegend zu kutschieren. Aber gut. Was willst du machen?
Ja, ich bin mal ein Wohnmobil gefahren, aber das war auch kleiner als das. Das ging schon.
Jo.
Fazit?
Fazit, ich muss mir nochmal eben Twitter aufmachen und mir unsere Liste angucken.
Ich kann dir auch irgendwas, wenn du Fragen hast, direkt wie aus der Pistole geschossen antworten.
Ja, ich wollte gerne nochmal wissen, wie viele Punkte ich an Harold und Kumar gegeben hatte.
6.
Ah ja, okay. Ja, ich sag jetzt tatsächlich einfach mal, ich sag vorweg, wir bewegen uns natürlich auf der Voll-Stoner-Film-Skala, nicht auf der halbwegs normaler Film-Skala. Also auf der Stoner-Skala gebe ich dem tatsächlich 8.
Oha.
Weil für mich vom Unterhaltungsfaktor manchen anderen Filmen echt überlegen, mit mehr guten Ideen. Ja, irgendwie ist das für mich ein rundes Produkt.
Ich gebe ihm 6,5. Kein schlechter Film. Durchaus gut guckbar. Ja. Aber für mich jetzt auch nichts Herausragendes, dass ich da mehr geben würde.
Jo, sehr gut. Dann kommt er immerhin noch auf einen respektablen Durchschnittswert.
Jo. Und bald haben wir schon wieder die nächsten 10 Filme voll.
Naja, ja. Wir müssen vielleicht nochmal die Liste irgendwie aktualisieren, ne?
Ja, da mach ich dann, wenn wir bei 20 sind. Da fehlt nur noch einer.
War das hier jetzt nicht Folge 21? Oder 22?
22.
Ja, dann haben wir doch 10 voll.
Ja, wir haben 12. Noch einmal dieses TV-Special gehabt. Ah, und so, okay. Die Film-Challenge-Folgen.
Ah ja, okay, stimmt. Das habe ich nicht bedacht. Komplett vergessen.
Da bin ich doch hier gut organisiert, strukturiert.
Sauber.
Buchführung ist sauber. On point. Ich habe schon eine Excel-Tabelle angelegt.
Sehr gut. Wenn man eine Excel-Tabelle für irgendein Problem anlegt, dann ist es schon halb gelöst.
Ja, das Problem war, dass ich das nicht gebacken gekriegt habe, zu sortieren. Alphabetisch zu sortieren.
Hm. Okay.
Mit mehreren Spalten in LibreOffice Writer.
Da gibt es eigentlich eine extra Funktion für.
Ja, das ist eine Katastrophe, die Funktion.
Das ich weiß ja nicht.
Haut alles nicht. Hinten und vorne nicht hin.
Meistens, wenn Leute sowas sagen, stellt sich danach heraus, dass sie einfach nur zu blöd waren.
Das kann gut sein. Aber wie bereits gesagt, es funktioniert nicht. Genauso wie Seitenzahlen einfügen.
Ja, das ist, verstehe ich auch nicht, warum die Leute das immer nicht gebacken kriegen.
Ich habe es auch nicht gebacken gekriegt.
Ach Gott.
Da ist Microsoft einfach Lichtjahre voraus.
Muss man sich doch nur einmal durchlesen, wie das funktioniert und das war's.
Ja, das ist ja, nee, viel zu komplizierter Scheiß.
Dafür braucht man heutzutage nicht mal mehr irgendwie ein Handbuch oder sowas, sondern es wird einem ja alles geschenkt vom Internet.
Nee.
Die Information.
Nee, du.
Ja, man muss auch ein bisschen eine Eigeninitiative mitbringen.
Da habe ich keinen Bock drauf.
Was hast du denn sonst noch so geglotzt? Weil ich glaube, ich habe tatsächlich, nichts im Gepäck.
Oh, ich habe ein bisschen was. Also ich habe ja noch die Langzeitprojekte am Laufen. How I Met Your Mother, da sind wir jetzt bei Staffel 3. Dann habe ich den Netflix-Skandalfilm Cuties gesehen.
Ach ja, stimmt.
Dann meine alten Samurai-Filme, die ich mal bestellt hatte, die sind mittlerweile angekommen. Da habe ich Harakiri gesehen. Und ich habe angefangen, Food Wars zu gucken. Das ist dieser Anime übers Essen. Ich habe im Moment immer irgendwie irgendein Anime am Laufen. Mit This is a Zombie war ich jetzt durch, fand ich nicht so geil. Und jetzt habe ich Food Wars angefangen. Hatte ich dir, glaube ich, mal einen Trailer zugeschickt. Weil du mal gefragt hattest. Ja, geht um einen Jungen, der auf eine Kochakademie geschickt wird.
Das klingt erstmal interessant.
Ja, geht ums Kochen.
Ist das auch wirklich? Geht's auch, also, oder ist das nur
doch
so ganz grob der Aufhänger, sag ich mal?
Das ist natürlich wieder so anime-mäßig aufgezogen, dass er da erstmal am untersten Rang startet und sich nach oben kämpft mit immer besseren Skills, um seinem Vater Ehre zu erweisen.
Ne? Ah, ja.
Wieder
so Choreo.
Voll auf die Dings gedrückt hier. Es ist wie so ein Videospiel.
Dann okay.
Hat er da verschiedene.
Klingt tatsächlich gar nicht uninteressant. Netflix?
Ja.
Okay.
Und
beeindruckt. Ja, bei mir dann immer dauert das immer ewig, bis ich mich dann tatsächlich mal durchringe, sowas mal anzugehen. Aber ich vermerke es mir mal.
Ja, genau. Harakiri, da kann ich noch kurz zu sagen, der Samurai-Film, der ist von 62, glaube ich. Da bin ich noch so rangegangen mit der Erwartung, ach komm, so alte Filme ist immer so ein bisschen trashig und lustig, cheesy, sich das anzugucken. Aber der war tatsächlich richtig gut. Also da war ich echt beeindruckt, wie gut dieser Film war. Wenn man da abgeneigt ist gegenüber alten Filmen.
Dann, nee, ich bin ja sogar grundzugeneigt.
Ja, manche sagen ja, oder haben ja generell nicht so Bock auf Blockbuster.
Meine Frau zum Beispiel.
Ja,
da für die ist schon 90er, sind schon alte Filme.
Okay.
Naja, damit tue ich jetzt vielleicht ein bisschen Unrecht, aber 80er auf jeden Fall.
Okay.
Und da entgeht einem natürlich so einiges.
Das muss man mögen. Ich fand ihn in der Hinsicht gut von der Dramaturgie, vom Storytelling, von den Aufnahmen, vom schauspielerischen Story, eigentlich alles.
Ist auch ein japanischer Film, ne?
Ja.
Original. Jo. Wie ist da synchromäßig?
Ich habe den auf Japanisch geguckt mit englischen Untertiteln.
Okay.
Von einer italienischen DVD. weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt den nur... ich bin mir auch nicht sicher. Es gibt den auf jeden Fall auch mit deutschen Untertiteln. Aber das war irgendwie schwer ranzukommen, nur für horrende Summen. Weil wegen dem Spiel Ghost of Tsushima da jetzt irgendwie alle am Samurai durchdrehen sind.
Das wäre mir aber bei Untertiteln auch egal.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Deswegen habe ich mir auch mit englischen Untertiteln... Wobei ich manchmal gedacht habe, ob da irgendwie so ein Italiener mit mäßigen Englischkenntnissen das übersetzt hat. Das war manchmal so seltsam übersetzt. Also ganz komischer Satzbau. Aber gut, verstanden hat man es.
Ich muss sagen, ich habe leider Untertitel, gehen mir immer so auf die Nerven, weil das meine Augen immer irgendwie stresst. Dass sie nicht einfach nur auf das Bild gucken können, sondern immer noch runterspringen müssen.
Ja.
Und das...
Den Kompromiss muss man dann halt eingehen bei japanischem OT.
Oder Japanisch lernen, aber das wird wohl nichts mehr in diesem Leben bei mir.
Glaube ich auch nicht. Hatte ich mal ein ganz bruchstückhaft mit angefangen. Aber
Stimmt, ich erinnere mich.
Puh.
Ist nicht viel bei rumgekommen am Ende, ne?
Ja, da musst du richtig, da musst du beibleiben. Ist wahrscheinlich bei allem Sprachenlernen so, ne? Naja. Ja, zu Cuties hatte ich auch noch geschrieben, dass ich den gesehen habe, ich bei Twitter geschrieben, aber ich habe eigentlich gar keinen Bock, da irgendwie großartig zu drüber reden. Das ist schon wieder so eine ganz komische Diskussion abgerutscht im Social-Media-Bereich. Das geht schon wieder in rechts gegen links und die Regisseurin erhält Morddrohungen und man sollte Netflix canceln und komm. Nee.
Ich kann nichts dazu sagen, ich habe da...
Also, guckt ihn an oder guckt ihn euch nicht an.
Also ich kenne das Grundproblem, aber nur nicht wirklich. So. Kann ich nichts zu sagen. Interessiert mich ehrlich gesagt aber auch der Film jetzt nicht mal ansatzweise auch nur das kleinste bisschen. Also das wäre so ein Film, da müsste man mich für bezahlen, damit ich den gucke.
Okay. Wegen dem, von der Thematik her.
Ja, genau. Einfach komplett interessiert mich null. Ich kann genauso gut einen Film über Steuererklärung gucken.
Ja, ich habe nur den Shitstorm gesehen und wurde dann neugierig, weil ich bin eigentlich immer ganz
an Shitstorm.
Ohne Scheiß, manchmal echt. Also denke ich, hier heftigster Film. Denke ich, okay, geil, muss ich gucken.
Ja, nee, da bin ich genau andersrum gepolt. Wenn Leute sich viel über irgendwas aufregen oder irgendwas besonders geil finden, denke ich meistens schon, wird wahrscheinlich Bullshit sein.
Ja, kann gut sein. Aber interessieren tut es mich dann trotzdem immer. Meistens.
Und dann gab es noch was anderes auf der Speisekarte, nämlich tatsächlich eine Speise, nicht wahr?
Ja, mein Projekt schmeckt selbstgemachtes Essen wirklich immer besser als Fertigfraß. Kapitel 1, Frühlingsrollen. Habe ich letztes Wochenende ausprobiert.
Ja.
Heieiei.
Ich meine, ich weiß es natürlich schon, aber ich frage jetzt mal stellvertretend für die Zuhörerinnen, wie war's?
Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, ey. Das ging erstmal damit los, dass ich mir das Ende von unserer letzten Folge nochmal angehört hatte und dann gedacht habe, ach ja, du hattest ja noch was vor. Dann habe ich mir Rezepte rausgesucht zu Frühlingsrollen und habe schon gedacht, ach du Scheiße, ey, das, oh Gott, voll viel Zutaten. Uiuiuiui. Ich bin ja nicht dafür bekannt, elanvoll komplizierte Sachen zu machen. Oder aufwendigere Sachen, sagen wir mal so. Das war jetzt wahrscheinlich auch kein Hexenwerk gewesen.
Und das bezieht sich nicht nur aufs Kochen.
Ja. Naja, ich habe aber tatsächlich im Supermarkt den ganzen Kram alles gekriegt für die Füllung. Ich habe so eine vegetarische Füllung gemacht. Kann man natürlich auch noch mit Fleisch oder Hähnchen oder Fisch. Fisch wäre eigentlich auch ganz geil, glaube ich. Habe ich noch nie gesehen. Naja, hab da alles gekriegt. Soja, Sprossenkeimlinge.
Das ist ja eigentlich schon mal fast eine kleine Überraschung für sich, ne? Weil, also ich rechne bei solchen Sachen, so etwas originaleren asiatischen Rezepten, immer eher damit, wahrscheinlich die Hälfte nicht zu kriegen und scheitere dann schon daran und habe dann schon keinen Bock mehr.
Ja, die Befürchtung hatte ich auch, aber wir haben tatsächlich eine ganz gute Asia-Abteilung in meinem Stammsupermarkt. Also auch Glasnudeln gab's da alles. Bis auf eine Sache, und zwar diese Teigblätter.
Ja.
Für die Frühlingsrollen. Und die gibt es ja so vorgefertigt.
Das war auch Teil des Grundproblems.
Ja.
Ich will nicht spoilern, aber.
Wenn man das Bild bei Twitter gesehen hat, da kann man sich erahnen, dass das nicht
Moment
so.
Moment mal, du hast ein Bild gepostet?
Ja.
Das ist bei mir nicht angekommen, warte mal. Erzähl mal weiter, ich gucke mir das mal an.
Naja, ich habe dann mir für den Teig nochmal ein Rezept rausgesucht und mir YouTube-Videos angeguckt, wie man das macht, weil ich weiß ganz genau, Teig ist nicht meine Welt. Also da stehe ich irgendwie mit auf Kriegsfuß. Ich kriege das irgendwie nicht gebacken. Schon mal Pizzateig habe ich schon verkackt und ich habe mal Brot gebacken, da konntest du nicht eine Scheibe von essen, ey.
Das irgendwie nicht gebacken ist in dem Kontext auch ein sehr guter, eine gute Zusammenfassung.
Das Brot, ey, was ich mal gemacht habe, das war erstmal riesig. Das wog bestimmt irgendwie 3 Kilo. Nach einer Scheibe musstest du irgendwie nach 10 Minuten direkt auf Toilette. Das war echt eine Katastrophe. Dann Pizzateig auch immer nur Klärerei und ach nee.
Echt. Pizzateig kriegst du auch nicht hin?
Nee, ich kann mit Teig nie umgehen, ich weiß auch nicht.
Ich will es nicht so tun, ich bin auch nicht der große Bäcker, soll jetzt nicht von oben herabklingen, aber ich weiß, dass ich bei Pizzateig das erste Mal überrascht war, wie gut es geklappt hat. Also ich hatte auch richtig Schiss und Befürchtung, dass das gar nicht hinhaut und dachte dann am Ende so, okay, cool.
Ja, okay. Das war bei mir nicht so. Aber ich war echt motiviert und ich dachte, komm ey, das ziehst du jetzt durch. Du guckst dir Tutorials an, Rezepte, dass nichts schief gehen kann. Nimmst dir richtig Geduld, reißt dich am Riemen hier, nochmal eine Ohrfeige links und rechts, come on. Und dann, ja, Pfanne angeschmissen, Teig rein und der erste ist halt so, wird da nichts, ne, ab in den Müll damit. Nächsten auch, ja, nichts geworden, ne, dritten, vierten, da dachte ich irgendwann schon so, da ging die Laune schon rapide
im Keller. Aber was war denn da das Problem?
Ach, das war immer zerfleddert und nicht aus der Pfanne rausgekriegt oder das war zu flüssig oder zu dick oder verklumpt oder irgendwas. Das war halt
also der Teig war verklumpt?
Ja, beim Rausfummeln.
Ach so, ja, okay. Vielleicht hat es auch was mit dem Equipment zu tun.
Vielleicht lag es auch an der Pfanne. Ich habe es mit Öl versucht, ich habe es ohne Öl versucht. Ich habe den Teig flüssiger gemacht, ich habe ihn dicker gemacht. Am Ende habe ich es nochmal...
War das eine beschichtete Pfanne?
Ja, am Ende habe ich nochmal ein Ei reingehauen, was man eigentlich nicht machen sollte. Aber dann dachte ich, ja komm, ey, schon ein paar Rohlinge Müll gepfeffert. Mal gucken, was jetzt passiert. Ja, und dann habe ich irgendwann die ganze Scheiße in eine Ecke gekloppt und Reis gemacht und fertig war die Laube.
Ich habe auch gerade das Bild gesehen, ich habe das Bild natürlich doch gesehen. Ich habe gerade kurz gedacht, du hättest auch Bild von dem Teig gepostet.
Nee. Das war echt, ich stand echt an einer Pfanne und habe einfach gebraten und in Müll und gebraten und in Müll.
Und das ist das gleiche Müllhaus, du kannst es doch trotzdem essen, auch wenn das nicht formtechnisch die richtige Form hat.
Da habe ich einfach, da ist meine Geduld, meine Frustrationstoleranz beim Kochen ist wirklich schwindend gering.
-10?
-10, ja. Wenn das nicht klappt, ey, dann bestelle ich eine Pizza.
Ja, schade.
Und zur Füllung muss ich sagen, die war zwar nicht schlecht, die war sehr ähnlich wie das, was man so an Gemüse kriegt beim Chinamann.
Also das ging schon in Richtung Original, meinst du?
Ja, Original, was man hier halt so
ja.
im mittleren Westen beim Chinesen da als Gemüse kriegt. Das war dann auch eher ernüchternd, weil ich finde, das ist halt auch mal so standardmäßig, schmeckt zwar gut, aber ist jetzt auch nichts Besonderes.
Ja, wahrscheinlich hätte der selbstgemachte Teigrollen-Einwicklungsvorgang dem Ganzen erst den Kick gegeben, ne? Weil
ja,
tatsächlich schmecken ja selbstgemachte Teigsachen oft ganz gut.
Ja, kann gut sein. Kann gut sein.
Ach ja, schade. Vielleicht probiert das auch irgendwann mal, wobei ich jetzt natürlich ein bisschen ängstlich bin.
Ja, also ich denke mal, wenn man diese die Teigblätter findet, dann wird das vielleicht ein bisschen einfacher. Dann hätte ich mir das eventuell auch noch zugetraut. Aber so, nee. Da hat für mich die Selbstmach-Variante deutlich verloren gegenüber Tiefkühlkost.
Na gut, aber
man kann natürlich auch sagen, gut, ich bin absolut Vollidiot bei der Zubereitung, aber es ist jetzt nicht so, dass ich komplett bescheuert bin beim Kochen. Bisschen kochen kann ich auch.
Naja, das klang jetzt aber schon so ein bisschen so.
Ja, das war jetzt halt mal eine so eine Sache.
Okay, aber ich weiß nicht, ob das jetzt, also ich meine, wenn man die Challenge schon so macht, dann muss man da auch, denke ich mal, sinnvolle Regeln haben. Und das heißt, das Gericht, was du miteinander vergleichst, selbstgemacht versus nicht selbstgemacht, muss auch fertig sein. Also selbstgemachte Frühlingsrollen kannst du jetzt halt nicht beurteilen, weil du so weit ja gar nicht gekommen bist.
Ja, ich beurteile aber den Selbstmachungsprozess damit rein.
Okay. Naja. Aber das ist ja bei schmeckt besser nicht unbedingt gemeint. Aber gut.
Ja, ich habe ja auch nicht gesagt, schmeckt besser, sondern ist besser.
Okay. Naja, vielleicht probierst du es auch irgendwann mal.
Vielleicht kannst du sagen muss, vielleicht kriegst du dann ja auch richtig gute hin. Ich hoffe
weiß
nicht.
Weiß nicht. Wie gesagt, ich bin mit Teig ja auch nicht wirklich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mit Teig direkt auf dem Kriegsfuß bin, aber so halb schon auch. Von daher, mal gucken. Das Problem ist, dass ich Frühlingsrollen jetzt auch nicht so deluxe finde, dass meine Motivation riesig ist. Ja, mal gucken.
Ja. So viel zu der Frühlingsrollen-Erfahrung.
Okay, dann erzähle ich jetzt noch mein Rezept, wenn du nicht noch was anderes Essenstechnisches hast.
Ganz kurze Sache, komplett andere Richtung. Toast.
Ja. Ja, lecker.
Du magst deinen, in welchem Toastungsgrad magst du deinen Toast?
Kommt ein bisschen drauf an, was ich damit vorhabe, sag ich mal. Aber tendenziell immer eher auf der knusprigen Seite.
Ah ja, ich bin auf der unknusprigen Seite. Bis dato immer nach der Faustregel, sobald es die Farbe verändert, war es schon zu lange im Toaster.
Ei, okay.
Und jetzt habe ich noch eine Methode gefunden, das ist jetzt für die wirklich. Ja, genau, Mikrowelle. Damit es noch pappiger wird. 40 Sekunden. Geil.
Ernsthaft?
Ja.
Okay.
Man muss halt auf pappigen Toast stehen.
Bei wie viel Watt?
Ja, weiß ich nicht, was die hat. Das kann man nicht sehen oder einstellen oder erahnen.
Aber ich meine, eigentlich, ne, wenn man sich das jetzt so vorstellt, müsste man damit die Toaste ja auch, wenn man sie nur lang genug drin lässt, auch knusprig kriegen. Also eigentlich ist das vielleicht sogar für jeden was. Das
glaube ich nicht.
Sicher?
Ja.
Also wenn du zum Beispiel, hast du mal Käse, einfach nur Käse, richtig
aber eine
lange
Mikrowelle,
in der Mikrowelle gelassen?
Ja, das
stimmt. Das wird auch irgendwann trocken und knusprig.
Wie lange?
Richtig, richtig knackknusprig.
Okay. kann ich mir nicht vorstellen, dass das bei Toast geht.
Tja, ich sag mal, das nächste Experiment steht an.
Ja, bei dir.
Oh Gott, das fängt bestimmt Feuer. Weil das ist wahrscheinlich ein bisschen schwer abzutimen. Aber gut, ich werde das mal ausprobieren.
Okay. Naja, soweit.
Das heißt, du hast jetzt deinen Toaster in den Müll geschmissen?
Ich habe gar keinen Toaster. Also
ich auch nicht.
Schon lange nicht mehr. Ich hatte mal einen, der war aber kaputt und ich habe mir nie einen neuen geholt. Ich habe einen Sandwichmaker. Da kann ich Knusprigkeit verkraften.
Den kenne ich, da war ich bei der ersten Nutzung dabei.
Ja, der sieht auch immer noch genauso aus.
Der war auch richtig zugeschmantet, da habe ich mich erinnert, was der Nachteil an diesen Geräten war.
Ja, da sehe ich auch mittlerweile drüber hinweg. Ne? Also ich bin jetzt, also das ist mir echt egal. Wenn du da, also manche Leute sind ja auf der Suche nach dem perfekten Sandwichmaker, der leicht zu reinigen ist und ach nee, komm ey, dann ist der halt verschmantet.
Ja, also bei den Dingern ist es echt. Oder man darf sie halt nur so benutzen, dass sie, Also wenn man sie so benutzt, dass sie nicht so dreckig werden, dann ist halt aber auch das, was man damit macht, nicht so geil.
Nee, das geht auch irgendwie gar nicht, glaube ich.
Ja, wenn man das wirklich nur so minimal belegt oder
ja,
so,
kann ich mir
schon vorstellen,
das funktioniert
dass nicht. Es dann so sauber verschweißt wird, dass nichts nach außen dringt. Aber ja, dann hast du halt auch einfach nur trockenes Toast am Ende.
Ja.
Ja, ja. Ja, ich kann auch noch kurz was in den Ring schmeißen, Snacktipp technisch.
Warte, einen habe ich noch. Warte, gleich kannst du. Einen habe ich auch noch. Ich habe ein Müsli gefunden, Mango Kurkuma. So, jetzt bist du dran.
Was, Mango und wer?
Kurkuma.
Ach, Kurkuma. Ich habe irgendwas mit Koks verstanden. Mango Kurkuma? Und das ist jetzt eine Empfehlung, oder was?
Ja.
Okay, schmeckt gut, sagst du. Jo. Also Mango mag ich gerne. Sind das so getrocknete Mangostücke, oder was?
Ja, so ein Knuspermüsli.
Okay. Ich meine, Kurkuma kennt man ja so aus der asiatischen Küche auch. Ja, okay, muss man mal ausprobieren. Hätte ich jetzt auf den ersten Blick nicht gedacht, dass das gut zusammenpasst, aber man hat ja auch keine Ahnung. Rezept neu für mich, wahrscheinlich für viele nicht neu. Tomaten-Mozzarella-Nudelauflauf. Empfehlung, weil lecker, knusprig mit Käse überbacken und schnell und einfach. Weil eigentlich man nicht so viel machen muss. Ein bisschen was, nur minimal schnibbeln. Ja. Ess das mal, ist bestimmt auch ein bisschen gesund, wenn man es mit dem Käse nicht ganz übertreibt.
Hört sich gut an. Hört sich vor allem machbar an.
Ja, das ist tatsächlich, im Grunde musst du nur Zwiebeln und Knoblauch anglasen können. Da Sahne und passierte Tomaten draufhauen, Nudeln kochen, das alles in eine Form hauen, vermischen Käse und in den Backofen. Das kriegt wirklich jeder hin. Und theoretisch könnte man es sogar noch vereinfachen. Und es ist auch günstig, muss man sagen. Dabei habe ich schon Bio-Nudeln geholt.
Ja.
Man kann auch lecker Schafskäse mit reinmachen. Passt auch super. Ja, das war's.
Klingt gut.
Habe ich sogar noch was von da, esse ich gleich noch einen Happen von. Ja, sonst habe ich nichts dabei. Ich habe auch keine Hörempfehlung wie sonst.
Keine Glotz-Empfehlung.
Keine Glotz-Empfehlung so richtig.
Nichts geglotzt.
Wir haben gestern den Amundsen-Film gesehen, der das
den
Leben
was
von Roald Amundsen zeigt. Der war ganz nett, aber hat das Problem, wie viele Filme, die sich an echten Begebenheiten orientieren und das auch wirklich mehr oder weniger originalgetreu nachzeichnen, dass du halt so eine gewisse Strukturlosigkeit hast, weil sich das Leben natürlich nicht in so schönen drei Aktstrukturen präsentiert, wie man das so gewohnt ist von Filmen, fiktiver Art. Dadurch ist das ein bisschen anstrengend zum Teil zu gucken, aber wenn man sich für Amundsen und so weiter die ganze Thematik interessiert, kann man das gucken. Aber will ich jetzt nicht als allgemeinen Tipp rausgeben, ist schon ein bisschen spezieller, würde ich mal sagen. Und sonst habe ich nichts.
Gut. Dann würde ich sagen, wenn wir alles durchgekaut haben, im wahrsten Sinne des Wortes.
Perfekt, auch hier gerade eine Stunde auf der Uhr.
Passt genau.
Passt perfekt.
Dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Minus das Sehen.
Ja, wir sehen uns ja vielleicht auch nochmal. Wobei, nö, eigentlich nicht.
Also auf jeden Fall sehen unsere Zuhörer uns ja nicht.
Nee, die sehen uns vielleicht bei Twitter.
Im Geiste.
Alles klar. Bis zum nächsten Mal.
Reingehauen.